Libigail wurde am Freitagmorgen hereingeführt und auf den Ehrenplatz gesetzt. Nate lächelte ihr zu und begann mit einfachen Fragen zu ihrem Lebenslauf. Kinder, Jobs, Ehen. Eine halbe Stunde lang verlief alles angenehm. Dann begann er, ihre Vergangenheit zu erforschen. Als er sie fragte, wie oft haben Sie eine Alkohol- oder Drogenentziehungskur mitgemacht, war sie entsetzt. Darauf sagte er, ich habe das selbst 4-mal durchgemacht. Sie brauchen sich also nicht zu schämen. Sein Freimut entwaffnete sie. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, sagte sie, aber ich bin seit 6 Jahren nicht rückfällig geworden. Großartig, sagte Nate, gleichsam von einem Süchtigen zum anderen. Gut für Sie. Danach sprachen die beiden über alles, als wären sie allein. Nate musste sie nach privaten Dingen fragen und bat dafür um Entschuldigung. Er erkundigte sich nach dem Verbleib ihrer 5 Millionen und sie erzählte, durchaus nicht ohne Humor, Geschichten von guten Drogen und schlechten Männern. Im Unterschied zu ihren Brüdern hatte Libigail einen festen Halt im Leben gefunden. Er hieß Spike, ein früherer Motorradfahrer, der ebenfalls Entziehungskuren durchgemacht hatte. Sie lebten in einem kleinen Haus in einem Vorort von Baltimore. »Was würden Sie tun, wenn Sie ein 1/6 des Nachlasses Ihres Vaters bekämen?«, fragte Nate. »Erst mal richtig einkaufen«, sagte sie. »Das würde wohl jeder tun. Sie bestimmt auch. Aber diesmal würde ich vernünftig mit dem Geld umgehen. Wirklich vernünftig. Was würden Sie als erstes kaufen? Die größte Harley, die es gibt für Spike. Dann ein hübscheres Haus als unser jetziges, aber keine protzige Villa.« Ihre Augen glänzten, während sie das Geld ausgab. Ihre Befragung dauerte keine 2 Stunden. Auf sie folgte ihre Schwester Mary Rose. Von den 5 erwachsenen Phelan-Kindern war Mary Rose als einzige noch mit ihrem ersten Ehepartner zusammen, einem Orthopäden, für den es aber schon die 2. Ehe war. Sie war geschmackvoll gekleidet und trug hübschen Schmuck. Die Antworten auf die ersten Fragen ergaben, dass auch sie sich übermäßig lange auf dem College herumgedrückt hatte, doch ohne Drogensucht, Verhaftungen oder Zwangsexmatrikulation. Mit dem väterlichen Geld war sie 3 Jahre lang in die Toskana und 2 weitere Jahre nach Nizza gezogen. Mit 28 hatte sie den Orthopäden geheiratet, dann 2 Kinder bekommen. Die Mädchen waren inzwischen 7 und 5 Jahre alt. Wie viel von den 5 Millionen noch vorhanden war, ließ sich nicht genau feststellen. Ihr Mann kümmerte sich um die Bankgeschäfte und Nate vermutete, dass sie zu den Leuten gehörten, die zwar wohlhabend sind, aber enorme Schulden haben. Das von Josh zur Verfügung gestellte Material über Mary Rose führte ein großes Haus und teure Importwagen aus. Eine Eigentumswohnung in Florida und ein geschätztes Jahreseinkommen des Orthopäden von $750.000. Er zahlte jeden Monat 20.000 an eine Bank, seine Abzahlungsrate für ein fehlgeschlagenes Unternehmen, bei dem er gemeinsam mit einem Partner sämtliche Autowaschanlagen im nördlichen Teil Virginias in seine Hand hatte bringen wollen. Außerdem besaß der Orthopäde eine Wohnung in Alexandria, wo er eine Geliebte unterhielt. Man sah Mary Rose und ihren Mann nur selten zusammen. Nate beschloss, nicht darauf einzugehen. Mit einem Mal hatte er es eilig, achtete aber sehr darauf, das nicht zu zeigen. Ramble schlurfte nach der Mittagspause mit seinem Anwalt Yancey herein, der offensichtlich völlig durcheinander war, weil sein Mandant ein intelligentes Gespräch führen sollte. Inzwischen waren die Haare des Jungen leuchtend rot, was irgendwie zu seinen Pickeln passte. Sein ganzes Gesicht schien seiner Piercing-Sucht zum Opfer gefallen zu sein, alles saß voller Ringe und Stecker. Nach wenigen Fragen war klar, dass der Junge so dumm war, wie er aussah. Da er bisher noch keine Gelegenheit gehabt hatte, Geld zu verschleudern, stellte ihm Nate kaum eine Frage dazu.